Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Prophet ist ein Mann, der sieht, was andere Menschen übersehen, obwohl sie es ebenso vor Augen haben. So erkläre ich Konfirmanden das Phänomen der biblischen Prophetie seit meinem Vikariat. Als Vikar hatte ich einen Konfirmandenunterricht über Amos zu gestalten und das war nicht ganz einfach. Ich spürte meine Grenzen, überlegte, dachte, was soll's, irgendwie muss es doch gehen und habe über Propheten nachgedacht und als pädagogische Krücke dann ein Bild von Emil Nolde benutzt. Nolde hat einen unglaublich ausdrucksstarken Holzschnitt mit dem Titel Prophet geschaffen. Kantige Wangenknochen, strähniges Haar, wilder Bart, der im schwarzen Hintergrund verschwindet und ganz tiefe Augenhöhlen. Die Augen sind es, die bleiben. Sie starren in die Ferne, sehen etwas Erschreckendes, etwas Gruseliges. Kein schönes Bild, aber eines, das in Erinnerung bleibt. Seitdem ich dieses Bild kenne, ist für mich ein Prophet ein Durchblicker. So konnte ich Prophetie nicht nur erklären, sondern selbst auch erst einmal für mich verstehen. Und heute, in dieser Lesung, haben wir einen Propheten auf dem Weg getroffen, der ihm aufgegeben ist. Er muss ihn gehen. Hätte Paulus etwas dazu zu sagen gehabt, er hätte es eine Ananke genannt. Einen inneren Zwang, eine Nummer, aus der er, so sehr er sich auch drehen will, nicht wieder rauskommt. Der Prophet Nathan auf dem Weg zu David. Das war bestimmt kein Weg, den er gerne gegangen ist. Mit David, da war nicht zu spaßen. Die Toten seines Machtanspruchs säumten die Straßengräben des Wegs zur Herrschaft über das ganze Volk Israel. David war ein zart musizierender Harfenspieler. So haben wir ihn hier auch in unseren Emporenbildern in Erinnerung behalten. Aber zur Zeit von Nathan, da war David vor allem ein furchteinflößender Herrscher. Und auf dem Weg zu ihm ist der Prophet Nathan. Er sieht hindurch durch Davids Pappmaché-Fassade aus Ehrbarkeit und Gottesfurcht. David spricht viel von Gott, aber hat er Gott im Herzen? Nathan erinnert sich, wie der Schlamassel angefangen hatte. Bathseba, die Frau von Uriah. Bathseba, viele bei Hofe haben es mitbekommen, es war Krieg, irgendein Feldzug, nichts Entscheidendes. Ammoniter diesmal selten, war Friede überall im Reich von David. Er selbst aber war zu Hause, sah nach nebenan und entdeckte die gefühlte Miss World. Sich entkleiden und waschen. Erotisches Knistern. Er sah genau hin und genoss es. Daraus wurde ein Klassiker der Kunstgeschichte. Bathseba im Bade, Rubens und Rembrandt, Korinth und Chagall. Wenig später der Befehl: holt sie her, ich muss sie haben. Und sie wird gebracht und nicht gefragt, wo käme man denn dahin, sowas gibt es natürlich nicht. Eine Nacht für die Leidenschaft des Königs. Und dann darf sie wieder nach Hause. Bald darauf die Nachricht, ich bin schwanger. Ein Problem für David. Denn der Mann der schönen Frau ist Soldat in seinem Krieg an der Front. David sorgt sich um seinen eigenen Ruf in der Truppe. Versucht dem Mann das Kind unterzuschieben, nichts geht, er ist von soldatischer Strenge, lässt sich lieber umbringen, als seine Kameraden zu enttäuschen. Der Skandal hängt David in den Kleidern und müffelt moderig. Nathan hätte gern darüber hinweggesehen, wie alle anderen auch. Aber er muss immer wieder daran denken, jedes Mal, wenn er etwas über den König hört, den König sieht, seine Befehle ausgerufen werden, ich muss hingehen, ich muss zu David. Lange hat er sich überlegt, was David zu sagen wäre. Und ich stelle mir das so vor, er hat in Gedanken wohl alle Gebote durchgespielt. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Ja, über den Zaun gucken und die schöne Frau des Nachbarn sehen, begehren, abschleppen lassen. Eigentlich könnte Nathan dieses Gebot einfach auswendig aufsagen vor David und dann wäre eigentlich ja schon alles klar. Oder das sechste Gebot, schlicht und ergreifend, du sollst nicht Ehe brechen. Boing. Das sind deutliche Zeigefinger, die hochgehen nach der Geschichte von David und Bathseba. Aber das ist auch gar nicht rauszulösen aus den vielen anderen Geboten, die es da noch so gibt. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. All das muss David auch vorgeworfen werden. Er hat ein Lügengebäude rund um seinen Ehebruch konstruiert, hatte versucht zu vertuschen, dass er einen seiner besonders loyalen Soldaten betrogen hatte. David hatte fabuliert, der Kerl kriegt Sonderurlaub, er soll bei seiner Frau schlafen und dann ist die Sache erledigt. Aber der Soldat ist wieder borstig, schläft vor der Haustür, geht gar nicht hinein zu seiner Frau. Nein, lieber wie ein Hund hier liegen, meine Kameraden im Felde und die gleichen Gedanken. David verwickelt sich in sein Lügengebäude und sorgt per Geheimbefehl dafür, dass dieser Uriah nun mal stirbt. Lügen über Lügen. Er stiehlt seinem treuen Soldaten die Frau, lässt töten, die Geburte purzeln nur so. Und eigentlich läuft alles hinaus auf das allererste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Nathan sieht überdeutlich, was die anderen auch sehen, aber in ihrer Schärfe vielleicht nicht erkennen. Die anderen sehen des Königs Begehren, Ehebruch, Stehlen, Lügen und Morden. Aber vielleicht denken sie, er ist König. Er ist der König. Da wird es ja wohl Sonderrechte geben. Wer bin ich, dass ich mich einmischen wollte? Und überhaupt, David ist ein auch launischer Mensch. Mal tanzt er ausgelassen in den Straßen, alle jubeln. Er lässt sich feiern als kriegerischer Held und frommer König. Dann wieder lässt er Leute einfach so beseitigen, als zählte ein Leben nichts. Das ist mir zu heikel. Zum Palast gehe ich nur, wenn ich gerufen werde. Sehr verständlich. Aber das gilt nicht für Nathan. Er sieht schärfer als alle anderen, worum es geht. Ja, in der Bibel heißt es, und der Herr sandte Nathan. So drastisch stellt sich die Herausforderung für Nathan, zu David gehen und als Stimme Gottes vor dem König sprechen. Wie so vieles in dieser Geschichte ist uns das auch fremd. Wer bin ich eigentlich, dass ich sagen würde, Gott sagt dies oder das? Wenn ich ehrlich bin, gehen mir Menschen ziemlich schnell auf die Nerven, die behaupten, ich sage in Gottes Namen. Und entsprechend halte ich auch mich selbst mit solchen Sätzen zurück. Seit meiner Pubertät, als ich noch genau wusste, was richtig und was falsch ist, was schwarz und was weiß ist, habe ich eigentlich nie wieder einen Satz so angefangen, das ist Gottes Gebot oder das ist der Wille Gottes. Irgendwie tut man sowas nicht. Schließlich ist ja auch bei uns in der Kirche Demokratie eingezogen. Wir wählen Synoden, die wählen Ausschüsse, die verfassen Papiere, stimmen ab, legen dann wieder der Synode vor, die stimmt ab, schickt es zurück in die Gemeinden. Ich lese die Papiere gelegentlich, sogar ganz, und stimme dann für mich selbst ab, ob ich es im Gemeindebrief oder in der Predigt erwähne oder gleich abhefte und vergesse. Kirchliche Demokratie eben. Ganz anders Nathan. Der trippelt mit kleinen Schritten und dreht sich im Kreis, rauft die Haare und grübelt, was soll ich machen? Ich muss zum König, muss es ihm sagen, kann mich nicht verstecken, kann auch nicht drüber hinweggehen. Seine Augen starren ins Leere und sehen doch genau den Punkt, auf den es für ihn ankommt. Im Herzen weiß er es längst, mit Gott zu David. Ja, aber was soll er sagen? Wie soll er diesem Mächtigen, der sich so verbiestert hat in seiner Lügerei, wie soll er dem zurechthelfen? Was soll das Thema sein? Ehebruch oder Mord oder Diebstahl? Begehren, die ganze Liste vielleicht. Wir wissen schon, wie es ausgeht, wissen, wofür sich Nathan letztlich entscheidet. Er erzählt eine Geschichte, die wir eingangs in der Lesung gehört haben. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmlein. Er hat es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. Eine rührende Geschichte. Und sie bewirkt etwas. David ist empört. Er kehrt den gerechten Richter heraus und urteilt, wer das getan hat, muss sterben. Nathan antwortet trocken, du bist der Mann. Ups. David knickt ein. Bereut, gesteht seine Schuld, sucht ganz neu Gottes Nähe. Nicht von ungefähr wurde der Bußpsalm, den wir am Anfang des Gottesdienstes gebetet haben, mit Davids Schuld und Umkehr in Verbindung gebracht. Aber mich interessiert immer noch dieser Nathan. Nathan, der sich auf den schweren Weg zu David macht. Es ist gut, dass er sich überwunden hat. Wer weiß, wie lange das Gefühl an ihm genagt hätte. Ich muss dahin gehen, aber ich will nicht. Kann ich überhaupt? Wenn ich nicht gehe, lastet Davids Schuld auch auf mir. Ich würde mich fühlen wie ein Komplize seines Unrechts. Nathan rechnet dann mit einem Gesprächspartner, der mitdenkt. Wenn er die lange Liste der übertretenen Gebote aufgesagt hätte und anklagend vorgetragen hätte, das wäre zu einem Tribunal ausgeartet und das hätte David wohl kaum mit sich machen lassen. Nein, er wollte David ins Grübeln bringen. Der Rest sollte von selbst geschehen. Und so erzählt er diese Geschichte von dem Reichen und dem Armen, die sich um ein Lamm streiten. Nathan erlebt, dass David sich gleich die netteste Rolle in dieser Geschichte aussucht. Er sieht sich selbst als weiser und gerechter Richter über all dem Streit von Reich und Arm und Lämmlein und so weiter. Nein, du bist der Mann, der Reiche. Und so schafft es Nathan, in der Form dieser Geschichte David mitzunehmen auf den Weg von Schuld, Umkehr, Vergebung und Neuanfang. In Krisenzeiten wird oft genug pauschal eingefordert. Dazu muss jetzt die Kirche aber was sagen. Dürfen Waffen in Krisenregionen geschickt werden? Soll die NATO die Ukraine verteidigen? Oder persönlicher, hat nicht doch jeder von uns das Recht, selbstbestimmt sein Leben zu beenden? Oder in einem ganz anderen Konfliktfeld, wenigstens seine Ehe, wenn es denn nicht mehr geht? Die Kirche lässt sich solche Aufforderungen gerne zurufen, denn es ist doch irgendwie auch schön, wenn uns im gesellschaftlichen Miteinander noch jemand hören will. Uns bleibt meist nichts anderes, als so ein bisschen, ja, das einerseits und das andererseits zu betonen und all das zu sagen, was auf demokratisch grauen Fluren verblasste Stellungnahmen dann so hergeben, noch meistens eher etwas weniger als du bist es. Nathan, immerhin gibt uns einiges mit und macht seinem Namen damit alle Ehre. Er hat gegeben, heißt Nathan. Wenn wir von Gottes Gebot reden, dann tun wir es ja am besten sorgfältig und nicht an jeder Straßenecke und zu jedem Thema, sondern mit Akzent genau da, wo wir das Gefühl haben, hier und genau hier und jetzt muss etwas gesagt werden. Und es gibt keine Liste von Geboten, die drohend entgegengeschleudert werden können. Nein, es gibt eine Geschichte. Nathan gibt David eine Geschichte, auf die er reagieren kann. Wir können viele Geschichten von Gott erzählen. Am nachdrücklichsten die Geschichte von Jesus, die Geschichte unserer Rettung. Und jeder hat seinen eigenen Kopf. Wer das nicht respektiert, der stellt sich gleich zu Beginn eines kritischen Gespräches in die Ecke, die keiner Alternativen mehr hat. Dürfen Waffen in Krisenregionen geschickt werden? Dazu müsste man ehrlich in ein Gespräch hineingehen. Und ich finde es prima, dass der EKD-Friedensbeauftragte das auch tatsächlich tut, sich einmischt, in den öffentlichen Dialog mit hineingeht. Und so kommen Gespräche in Gange, die der Lage und der ganzen Verschwurbeltheit dieser Konflikte gerecht werden. Da wird deutlich, wir haben sowas ja schon längst getan. Ist doch gar nicht das erste Mal, dass wir Waffen in Krisenregionen senden. Nur sonst war es politisch immer ein bisschen besser abgedeckt. Und sollen wir es jetzt tun? Das kommt drauf an. Was ist denn sinnvoll? Ist es nicht ehrlicherweise eigentlich das Einzige, was wirklich im Nordirak hilft? Die Flugeinsätze gegen die ISIS-Truppen von den Amerikanern? Was würde aus unseren Waffen, sind wir bereit damit zu rechnen, dass sie mit beitragen zur Aufrüstung eines freien kurdischen Staates, frei nach der Definition? Und was ist mit dem Asylrecht hier bei uns? Sind wir bereit, Menschen aufzunehmen? Diese und all diese anderen Fragen, die drumherum drehen, die wollen bedacht werden. Miteinander ins Gespräch kommen, ohne den anderen gleich an die Wand zu schicken und ihm keinen Ausweg zu lassen. Miteinander im Gespräch, dazu gibt es keine Alternative. Auch nicht, wenn wir von Gott her versuchen, Stellung zu nehmen. Weder bei Waffenlieferungen noch bei anderen heiklen Themen. Schwerer als im gesellschaftspolitischen Miteinander, den wir Provinzchristen ja sowieso gerne nach Berlin delegieren, da sind wir im kleinen Alltag herausgefordert. Habe ich meinem Nachbarn eine Geschichte zu erzählen, ihn in ein Gespräch zu verwickeln? Sehe ich etwas, was ich gar nicht sehen will, aber mir gehen die Augen über und den anderen irgendwie nicht? Da muss doch mal einer, ich vielleicht. Amen.